Hallo liebe Zuhörende, hier ist wieder die Denkfabrik Medizin. Wir stellen euch heute was Neues vor. Wir haben einen Gast eingeladen. So richtig ein Gast, finde ich, ist er eigentlich nicht, weil in vielen Folgen und in vielen Dingen, die wir besprochen haben, ist er schon drinnen gewesen, sozusagen versteckt. Ich rede von Matthias Janek. Matthias Janek ist Leiter der Sektion Nephrologie im Albertinenkrankenhaus, aber wir kennen uns viele Jahre aus dem UKE. Und er hat sich sehr speziell mit Denkfehlern beschäftigt und das auch damals in unserem Studentenkurs so ein bisschen mit mir zusammen, aber er war eigentlich der Hauptprotagonist, entwickelt. Und er ist natürlich, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann habt ihr gehört, dass ich das Janeksche Vier-Felder-Diagramm erwähnt habe mit den häufig auftretenden Diagnosen, die sich typisch oder atypisch präsentieren, mit den seltenen Diagnosen nicht, da werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Also viele der Inhalte, die wir hier vermitteln und präsentieren, hat Matthias wesentlich dran mitgearbeitet. Insofern ist er eigentlich immer sozusagen ein stiller Partner hier im Podcast.
Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Also das sind zu viele Lorbeeren. Aber ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich, dass ich bei eurem, ja muss man sagen, sehr erfolgreichen Format mal ein bisschen mitmischen darf.
Na, wir stehen ja mit vielen Dingen, die wir hier schon erzählt haben, nicht nur in der letzten Folge, immer wenn es um Denkfehler geht, basiert das ja auf Dingen, die wir auch von dir mitgelernt haben. Also von daher, ihr beiden kennt euch ja schon ganz lange. Ihr habt zusammen in der Klinik lange gearbeitet am UKE. Ihr habt den Studentenkurs mitgemacht, an dem ich mit teilgenommen habe, den Sekretarenzerjahr, die an dieser Stelle auch erwähnt sein soll, mitgemacht habt. Und ihr habt euch viel mit Denken und Denkfehlern beschäftigt und das Begriff kam immer wieder hier auf. Aber Matthias, was sind denn ärztliche Denkfehler?
Ja, das ist natürlich eine sehr weit gefasste Frage. Aber eigentlich ist ja so, dass unser Gehirn, wenn es ein Problem bekommt, was komplex ist, einfach uns eine Lösung vorschlägt, die auch manchmal naheliegend ist und auch manchmal richtig ist. Aber manchmal ist sie falsch. Und wenn man dann analysiert, warum war meine Verdachtsdiagnose falsch, dann merkt man, dass das nicht einfach nur individuelle Insuffizienz ist, sondern dass unser Gehirn uns systematisch Streiche spielt. Und man merkt auch, dass diese Fehler, die wir machen, dass man die immer wieder repetitiv, dass die auftreten nach einer gewissen Systematik. Und ich bin jetzt kein Psychologe, aber die kognitive Psychologie, die hat sich damit wirklich befasst und hat bestimmte Fehler definiert und unser Gehirn macht halt immer wieder die gleichen Dinge, um sich das komplexe Denken einfacher zu machen, um schnell zu Lösungen zu kommen. Und da sind multiple systematische Beeinflussungen unseres Denkens, muss man das eigentlich nennen, also Neudeutsch Bias, beschrieben, dass unser Gehirn eigentlich, sagen wir, immer wieder in bestimmten Situationen dazu neigt, voreilig Entscheidungen zu treffen, die sich dann manchmal im Nachhinein als falsch herausstellen.
Das ist natürlich alles völlig richtig. Ich würde das ergänzen und würde einmal sagen, da scheidet sich ja ärztliches Denken nicht von menschlichem Denken. Also das, was wir hier besprechen, haben wir ja so ein bisschen auf den medizinischen Rahmen sozusagen angepasst. Aber eigentlich ist das ja eine wesentliche Charakteristik von menschlichem Denken. Wir machen da auch im privaten Leben, außerhalb des Berufslebens machen wir ja diese Denkfehler, nicht? Ob das jetzt, weiß nicht, bei der Partnerwahl, beim Autokauf oder Partei, die wir wählen oder so, nicht? Da kommt das ja genauso drin vor. Viele von diesen Denkfehlern sind ja ursprünglich beschrieben worden im wirtschaftlichen Zusammenhang, nicht? Also, weiß nicht, Leute, die an der Börse zum Beispiel tätig sind, nicht? Und solchen Denkfehlern aufsitzen. Also, es ist nicht sozusagen, Medizin ist nicht die Keimzelle. Und ich würde das noch erweitern und würde sagen, findest du, dass das in der Medizin eine weite Verbreitung gefunden hat, die Beschränkung unseres ärztlichen Denkens? Oder sag mal, ist da eigentlich noch viel Arbeit zu tun?
Da ist extrem viel Arbeit zu tun. Also das hat ja immer noch zu tun mit diesen Göttern oder Göttinnen in Weiß, also vor allen Dingen Götter, die keine Fehler machen, keine Fehler zugeben. Und es gibt ja gute Zahlen dazu, dass wir ungefähr 15% Fehldiagnosen stellen, auch so in einem Bereich, wo wir uns so einigermaßen wohlfühlen. Also bald so ein bisschen unsicherer wird, also allgemeinärztliche Praxis, Notaufnahme, da habt ihr auch im letzten Podcast so ein paar Zahlen genannt. Also meine, also die Zahl, mit der ich immer so hausiere im Alltag, ist 15%. Fehldiagnoserate schleppen wir immer quasi mit uns rum. Und dieses Problem wird eigentlich viel zu wenig adressiert und benannt und auch zugegeben. Also, dass mal jemand sagt, oh, letzte Woche habe ich aber richtig Mist gebaut. Diese Fehlerkultur, das wird besser, muss man wirklich sagen, aber da ist viel Arbeit zu tun.
Ich glaube, es liegt ja auch ein bisschen daran, also spätestens dann, wenn man in die Laienpresse guckt, dann ist ärztlicher Fehler irgendwie immer assoziiert mit, ich sag mal, Tupfer im Bauch vergessen, falsches Bein abgeschnitten. Also wenn ich jetzt mal so etwas flapsig und dramatisch. Aber so wie du erzählst und wie wir uns ja damit beschäftigt haben, sind die kognitiven Fehler ja wahrscheinlich viel häufiger. Würdest du das auch so sehen?
Tupfer im Bauch vergessen oder so, da gibt es natürlich je nach Krankenhaus und Setting und wie soll ich sagen, Jahresstatistik sagt man so 1 zu 10.000, dass irgend nach einer Operation was im Bauch vergessen wird. Das ist eben ein sehr gut kontrolliertes Problemfeld, was durch Checklisten wunderbar auf ein Maß reduziert werden kann, was immer noch schlecht ist, aber was, sagen wir mal, sehr, sehr selten vorkommt. Während diese Diagnosefehler oder Fehlinterpretation von medizinischen Tests eben, wenn man sagt, statt 1 zu 10.000 sind das plötzlich 15 von 100, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Kategorie, über die wir hier sprechen. Und das ist im Alltag extrem relevant. Und wenn man überlegt, wie viele Menschen eine Notaufnahme am Tag aufsuchen, da sind 15 von 100, das ist natürlich, das ist ein Alltagsphänomen und nicht irgendeine Ausnahme. Und das muss man auch den Patientinnen und Patienten, sagen wir mal, auch teils vorsichtig nahebringen, dass man mit solchen Fehlerquoten arbeitet, zumindest im Erstkontakt.
Notaufnahme ist ja schon so ein Stichwort, da ist es, also ist jetzt lange her, dass ich in der Notaufnahme gearbeitet habe, aber es war immer unruhig, schnell, viel gleichzeitig. Gibt es typische Situationen, in denen diese kognitiven Denkfehler besonders auftreten?
Ja, das sagt man immer so, übermüdet und überlastet viele Patienten, Stress. Aber tatsächlich, also meine Beobachtung ist, dass man, da gibt es auch so eine berühmte Arbeit, am I right when I'm sure? Das heißt, wenn man das Gefühl hat, man sei total sicher, auch wenn man der hat Herzneurose oder der hat Grippe oder so, man haut so Sachen raus, auch in einer relativ entspannten Situation, wo man sich sicher fühlt und hinterher war das grob falsch. Also das ist leider ein sehr unangenehmes Phänomen, dass die Fehler nicht dann auftreten, nur wenn man denkt, oh, hier ist irgendwie der Wurm drin, das passt irgendwie alles nicht. In dem Moment, wo man merkt, dass der Wurm drin ist, dann ist man ja schon quasi gezwungen zum analytischen Denken und mal so ein bisschen zu hinterfragen, was gab es eigentlich für Vorbefunde. Aber die Fehler machen wir, wenn wir uns sicher fühlen. Und das ist leider das Problem, was man auch sehr schwer bearbeiten kann.
Dazu habe ich nachher noch was vorbereitet und wollte das noch weiter ausführen. Dieses Problem, das nennt sich ja Overconfidence Bias, nicht? Das wollte ich im Zusammenhang sozusagen mit deinem Vier-Felder-Diagramm nachher nochmal aufgreifen, aber das ist sicher sehr, sehr wichtig. Wir können ja nochmal einmal so ein bisschen Basis einführen. Also wir lösen Probleme ja gerne über zwei Wege oder vielmehr den einen davon bevorzugen wir sehr. Nee, das hast du jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Nee, wir orientieren uns da ja an Daniel Kahnemann, der dieses berühmte Buch Schnelles Denken, Langsames Denken geschrieben hat. Und unser Gehirn bewegt sich halt am liebsten im schnellen Denken. In der Medizin würden wir sagen, ist das die Mustererkennung. Und das geht ja innerhalb von Zehntelsekunden, ohne dass das Großhirn dabei wenigstens belastet wird, kommen wir schnell zu einer Diagnose. Das ist ja in Zehntelsekunden hauen wir das raus, ohne eigentlich dabei richtig überlegt zu haben. Und das ist ja auch so der Weg, den wir bevorzugen. Also wir könnten ja sagen, unser Gehirn ist eigentlich denkfaul. Und dagegen steht der analytische Weg. Also es gibt Situationen, in denen wir sagen müssten, also hier, ich komme hier nicht so richtig weiter, ich muss das Problem mal richtig strukturieren und das analytisch angehen. Also du nennst ja in deinem Podcast immer so gerne das Beispiel, ich ziehe mich mal 10 Minuten oder halbe Stunde zurück mit einem komplizierten Fall, wenn es gerade in der Notaufnahme brummt, und mach mal eine Liste, was hier eigentlich Sache sein könnte. Damit kommt man ja nicht so richtig durch. Und auf diesen beiden Wegen lösen wir Probleme, aber wir haben immer die Tendenz, sozusagen zurückzuwollen ins schnelle Denken. Nicht? Und viele der Denkfehler sind ja ausgerichtet darauf, dass wir sozusagen eine Geschichte, die nicht so ganz rund ist, versuchen doch noch so zusammenzubolzen, dass es unter das schnelle Denken passt und wir damit eine Diagnose finden. Würdest du dem so zustimmen?
100%. Also das ist eben so, dass dieses komplizierte Denken, wir arbeiten ja gar an Veränderungen, aber so dieses analytische Denken ist ja so ein bisschen uncool und eigentlich so gesellschaftlich und auch gerade in so einer Notaufnahmesituation, da werden ja Ärztinnen und Ärzte erwartet, die einfach knallhart sagen, wir machen das und das und das ist richtig. Und deshalb sind auch manchmal so, ich sage jetzt mal klischeehaft, so ein Chirurg, der sagt, den nehme ich jetzt mit in OP, das ist extrem gesellschaftlich anerkannt und wird honoriert. Und wenn jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, ich muss erstmal analytisch nachdenken, so jemand wird als Störfaktor wahrgenommen. Und deshalb haben wir extreme Tendenz, also auch das wird uns auch so anerzogen, dass wir einfach sagen können, jetzt machen wir schnelle Diagnose. Und eben dann ist es eben so, ihr hattet ja letztes Mal das Illness-Script bemüht, dass wir Erkrankungen so abspeichern als typische oder lehrbuchhafte oder auch erlebte, sagen wir mal, als Muster. Und wenn man dann eine Erkrankung hat, die so ein bisschen ähnlich ist, dann sucht man sich halt die nächstgelegene Karte, zieht man aus seiner Bibliothek, die so ein bisschen ähnlich war. Und wenn dann irgendwas nicht passt, da kommen wir noch zu, dann bolzt man halt die Sachen, die nicht passen, so ein bisschen zurecht und denkt, das wird schon so sein. Und das ist so ein typisches Phänomen, dass man eben die falsche Karte aus der Bibliothek zieht, eben auch, weil es gesellschaftlich gewollt wird, weil die Zeit mangelt oder weil man auch keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Und weil das einfach ein einfacher Prozess ist, die zu ziehen.
Was denkt ihr, ihr beide seid ja sehr erfahren in dem Bereich, was würdet ihr denn denken, wenn wir sagen, Mustererkennung gegen analytisches Denken, wie viel Prozent der Diagnosen stellen wir denn durch Mustererkennung, so grob über alles?
Das hängt so ein bisschen ab, in welchem Kontext du arbeitest, aber ich würde zum Beispiel denken, dass in der Hausarztpraxis eigentlich fast alles, 90% der Diagnosen, über Mustererkennung gestellt werden. Je weiter du sozusagen in einen, weiß nicht, universitären oder so Kontext kommt, wird vielleicht noch mal mehr nachgedacht.
Liegt das auch daran, dass sozusagen vielleicht in der, also das sind ja zwei extreme Pole, ne? Notaufnahme, Universitätsmedizin und Hausarztmedizin, möglicherweise sind auch die Krankheiten, bei denen es ein analytisches Denken erfordert, in der Notaufnahme von der Uniklinik auch häufiger, oder?
Also ich würde denken, dass sich in so einem relativ dynamischen ärztlichen Alltag, dass man die Tendenz hat, fast 100% über Mustererkennung abzufrühstücken. Und wenn man in so einem Vortrag mal eine Umfrage macht, so unter niedergelassenen auch Fachärztinnen und Fachärzten, jetzt Rheumatologen, also wo man denkt, da ist es schon so ein bisschen komplexer, denn wenn man so fragt, wie viele Fälle gucken Sie denn nach so einem vollen Praxistag abends nach und gehen mal so richtig ins analytische Denken, da melden sich so ein, zwei Hände und sagen so, ich gucke am Tag ein, zwei Fälle nach, aber das ist so ein bisschen unglaubwürdig. Also ich glaube, der normale Tag wird eigentlich, so normaler Dienstag wird eigentlich in der Mustererkennung abgeschlossen. Und das wäre, sagen wir mal, sehr wünschenswert, wenn man sich einfach zwingen würde, mal ein, zwei Fälle täglich nachzugucken. Das wäre schon das Höchste der Gefühle. Ich glaube, das ist einfach realistisch.
Okay.
Und auch die Universitätsmedizin, die viel gelobte, die läuft ja letztendlich auch auf, sagen wir mal, mit unterschiedlichen Patientengut dann auch immer wieder auf Mustererkennung ab. Also das ist einfach ein Phänomen, dass unser Gehirn gerne den gemütlichen Weg wählt. Das macht man dann auch innerhalb seiner Fachblase dann auch wieder. Und dass dann so Detektivarbeit notwendig ist, dann merkt man irgendwann bei einem Fall, okay, jetzt läuft es hier wirklich gar nicht rund. Und dann ist man dazu quasi gezwungen, einfach weil der Patient immer noch im Bett liegt. Aber wenn der das Haus verlassen hat oder so, dann ist häufig, sagen wir mal, das analytische Denken relativ weit weg.
Du hast ja bei Ambos schon einen sehr, sehr schönen Podcast veröffentlicht, der frei zugänglich ist über ärztliche Denkfehler. Den kann man ja sehr empfehlen. Das ist ein total tolles Teil. Habe ich schon mehrfach gehört und lerne jedes Mal. Der hat den etwas reißerischen Titel Vom Bias zur Fehldiagnose. Und was mich daran stört, ist, dass es münden die Denkfehler ja nicht zwangsläufig in einer Fehldiagnose. Also man muss ja sagen, wenn du sagst 15% Fehldiagnosen, dann 85% sind ja immer noch richtige Diagnosen. Geht es uns nicht viel mehr um die Art und Weise, wie wir denken und dass wir sozusagen mit den Beschränkungen unseres Denkens klarkommen und uns denen bewusst sind? Und würden wir nicht eigentlich fordern wollen, dass schon im Studium uns das beigebracht wird? Also im Studium, ich habe keinen, also wir sind damals, als wir zusammen auf der Nephrologie waren, sind auf die Idee gekommen, dass wir mal uns mit Clinical Reasoning beschäftigen. Aber das war eine private Initiative, weil wir neugierig waren und uns das interessiert hat, nicht? Aber im Studium hat mir kein Mensch gesagt, dass mein Denken Beschränkungen unterliegt.
Ja, absolut. Also der Titel vom Bias zur Fehldiagnose soll natürlich so ein bisschen so ein Eye-Catcher sein. Das muss ja nicht immer mit einer Fehldiagnose enden. Genau. Und man kann letztendlich, auch wenn eine Fehldiagnose im Gehirn aufpoppt, heißt es ja noch nicht, dass man die auch dem Patienten zuschreibt und dass der dadurch Schaden nimmt. Aber man soll ja eigentlich lernen, sich beim Denken selbst zu beobachten und einfach merken, dass diese falsche Diagnose im Gehirn aufpoppt. Und dann wäre es schön, natürlich im Studium Methoden vermittelt zu bekommen, wie man diesen Effekt ein bisschen abschwächen kann und wie es Wege gibt, zumindest die ganz groben Sachen zu umschiffen. Und sagen wir mal so, unser Kurs hatte ja, glaube ich, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal da in diesem Kontext. Aber das ist sonst so im Standardcurriculum, was ja auch sehr voll ist für Medizinstudierende, muss man ja ehrlich sagen, und auch immer voller wird. Das hat bislang keinen Platz. Und zumindest in der frühen Ausbildung als Assistentin oder Assistent, da müsste es eigentlich Raum geben für diese Dinge, um das im klinischen Alltag anwendbar zu machen, das Wissen.
Ich kann vielleicht einfach von meiner Seite aus, finde ich ja interessant, ich habe Denkfehler überhaupt erst kennengelernt durch euch. Ich habe das im Kurs, wie lange ist das her, 16 Jahre oder so, da habe ich das durch euch kennengelernt. Und ich würde für mich jetzt sagen, das Entscheidende für mich ist gar nicht, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Denkfehler aufzählen könnte, wobei ich das spannend finde, dass wir die nachher nochmal angucken, ein paar von denen. Aber die Botschaft ist, zu wissen, dass ich sowas begehen kann, also dass einem sowas passieren kann, die Wahrnehmung dafür und gerade, ne, also wenn man sich zu sicher ist, wir hatten solche Beispiele auch hier schon im Podcast, wenn man sich zu sicher ist, ist das vielleicht ein Grund, mal dagegen den Strich zu denken oder aufzupassen, dass man nicht versucht, das Muster zurechtzubiegen. Aber das Wissen darum, dass man die hat, das finde ich, ist fast das Entscheidende.
Dann lasst uns doch mal konkret werden. Also ich komme nochmal zurück zu deinem Podcast bei Amboss, da habt ihr, glaube ich, fünf wesentliche habt ihr rausgegriffen und besprochen und du hast die ja dann auch mit sehr, sehr schönen Beispielen illustriert, so dass das ja, sagen wir, sehr anschaulich war und jeder sofort sich mitgenommen fühlt und dachte, oh ja, so eine Situation, die habe ich auch schon erlebt. Vielleicht gehen wir noch mal ein paar davon durch. Mir wären welche wichtig, die da nicht vorgekommen sind und wo ich total gerne deine Meinung zu hören würde. Ne?
Da würde ich einmal kurz noch einen kleinen Zwischenschwenk, einmal sozusagen noch den Amboss-Podcast zu erwähnen. Ihr beide wart schon mehrfach dort. Also es gibt ja nicht nur die Denkfehlerfolge mit Matthias, es gibt von euch beiden mehrere Folgen bei Amboss, die wir alle unten einmal in den Shownotes verlinken. Und wir würden auch sehr empfehlen, insbesondere jetzt bei diesem Thema, die Folge über die Denkfehler mit Matthias zu hören. Aber also der Amboss-Podcast ist sozusagen, wir sagen immer, ein befreundeter Podcast. Herrn Winghardt verdanken wir ein bisschen auch die Idee, das wirklich in Angriff zu nehmen und praktisch umzusetzen, diesen Podcast. Und wir freuen uns über die Verbindung zwischen den beiden Podcasts.
Genau so. Lass uns anfangen, Matthias. Ich habe als erstes aufgeschrieben, Confirmation Bias. Sag ein paar Worte zu Confirmation Bias.
Also Confirmation Bias ist, das hatte ich ja schon so ein bisschen angerissen, ist das Phänomen, dass wir ein Muster sehen, eine Erkrankung, sagen wir mal Husten, Fieber, Auswurf, Luftnot und irgendwie haben wir das Gefühl, das könnte sich um eine Lungenentzündung handeln, also Pneumonie. Und dann nehmen wir Blut ab und das CRP ist kleiner 5. Und das ist ja etwas, wo man sagen würde, wenn jemand mit diesem Phänomen es bis zum Krankenhaus geschafft hat, ist es ja sehr unwahrscheinlich, eine bakterielle Pneumonie mit einem CRP kleiner 5. Und das passt einfach nicht. Und jetzt haben wir sozusagen, gibt es zwei Möglichkeiten. Man sagt, okay, man nennt das auch Murder Your Darlings, die Diagnose bakterielle Pneumonie, die ist erstmal tot mit dem CRP, kleiner 5. Natürlich kann es 1000 Phänomene geben, nimmt Tocilizumab oder was auch immer. Aber erstmal ist sie tot, die Diagnose. Und wenn man dann sagt, naja, CRP kommt noch, klar gibt es das bei irgendwelchen fulminanten Infektionen, aber erstmal ist diese Diagnose sehr unwahrscheinlich. Und wenn man dann sagt, auch Pneumonie gibt es auch ohne CRP, dann macht man ein Confirmation Bias, dass man eben etwas, was dagegen spricht, ignoriert und nur Dinge, die dafür sprechen, in den Vordergrund tut, also Luftnot, Husten, Auswurf. Und die Tatsache, dass man das, was nicht passt, ignoriert, ist eben ein Phänomen, was dazu führt, dass sich Fehldiagnosen, aber auch Vorurteile und alle Überzeugungen, die man so mit sich rumträgt, die verselbstständigen sich immer, indem man das Bestätigende sehr stark hervorhebt und das, was dagegen spricht, irgendwie ignoriert oder nicht so stark bewertet. Und das ist der Confirmation Bias. Und das ist bei Fehldiagnosen wie Anorexie oder irgendwie solche Dinge, das ist ein Phänomen, was sich durch die Patienten- und Patientinnengeschichten durchzieht. Also das ist einer der wichtigsten Denkfehler oder Biase.
Ja, das Phänomen ist ja, dass wir messen einer weiteren bestätigenden Information einen höheren Wert zu als einer Information, die dagegen spricht. Nicht? Also unser Gehirn ist irgendwie drauf gepolt, dass wenn wir eine Verdachtsdiagnose Pneumonie haben, dann suchen wir aktiv nach weiteren bestätigenden Details. Anstatt, sag mal, wir haben ja von Karl Popper gelernt, dass es eigentlich viel sinnvoller wäre, ein Disconfirming, also ein nicht bestätigendes Detail zu suchen, um unsere Diagnose zu erhärten. Aber unser Gehirn möchte das nicht. Unser Gehirn sucht weitere bestätigende Details. Ne? Da sind wir ja irgendwie, da muss man ja sehr vorsichtig sein. Also wir sind ja da irgendwie falsch gepolt.
Aber das ist ja, Medizin hat ja die Aura von Wissenschaft. Und wenn wir bezüglich der Diagnosen Wissenschaft betreiben würden, würden wir versuchen, unsere Verdachtsdiagnose zu widerlegen, also aktiv Dinge zu finden, die dagegen sprechen. Und wer macht das im Alltag? Also jeder, der nicht aktiv versucht, seine Diagnose zu widerlegen, der betreibt Confirmation Bias, weil man tatsächlich immer nur das sucht, was dafür spricht. Also das ist ein allgegenwärtiges Phänomen.
Ist ja auch, sag mal so, auch außerhalb der Medizin, ne? würde man das ja finden, nicht? Also so Vorurteile sich selber zu bestätigen, gehört doch auch in diesen Bereich, oder?
Mhm. Absolut, ja.
Ja, und ich glaube, das wiederum kenne ich, das ist mir nicht als Denkfehler genannt worden, aber schon im PJ hieß es, wir müssen mal einmal gegen den Strich denken. Das ist ja so ein bisschen so die Aufforderung, einmal zu gucken, könnte es auch ganz anders sein. Und ich glaube, sozusagen das aktiv zu machen oder das zumindest nicht zu vergessen, das zu tun, das glaube ich, wäre ja schon mal ein wichtiger Punkt.
Für mich schließt sich an den Confirmation Bias so ein bisschen ein Search Satisfaction an, dass wir, wenn wir was gefunden haben, dieser Heureka-Effekt, nicht? Wir haben irgendwas gefunden, wo wir denken, das bestätigt unsere Diagnose, dass dann sozusagen wir sagen, oh toll, wir bestätigen uns das. Würdest du den auch da in die Nähe packen?
Das ist ja tatsächlich ein sozusagen ein Folgefehler, dass man hat eine Fehldiagnose im Kopf und nimmt dann irgendwie, das ist ein typisches Phänomen, breiter Blutabnahme und dann wird irgendwas abgenommen, ich sage mal, ein Borrelien-Titer als alter Klassiker oder ein HLA-B27, das wissen ja alle, das ist einfach ein genetisches Merkmal, was in Schweden häufiger ist als in Italien und 10% der Bevölkerung bei uns haben HLA-B27 und wenn man das abnimmt, denkt man so, juhu, ich habe die Diagnose. Man muss dann überlegen, dieser Borrelien-Titer oder dieser ANA-Titer oder das HLA-B27 oder was auch immer oder auch dieses Infiltrat in dem schlechten Röntgen-Thorax bei verdrehter Aufnahme und insuffizienter Inspiration, erklärt das wirklich mein Problem? Und ist das wirklich die Lösung für diesen Patienten oder diese Patientin? Und man ist manchmal so begeistert, gerade auch wenn man irgendwie, da sind auch so narzisstische Phänomene, wenn man denkt so, ich habe jetzt eine tolle Diagnose gefunden und dann hat man auch noch irgend so ein ganz so ein Anker-Titer normal bis 5 von 6 und so und dann springt man dann da drauf. Und am Ende muss man sich immer fragen, okay, das ist möglicherweise alles so ein bisschen Laborrauschen, was ich da wahrnehme. Und das muss man immer sehr, sehr stark überlegen, ob man diesem Search Satisfaction, also dieser Begeisterung über einen Befund, ob man dem aufgesessen ist so ein bisschen. Mhm. Also man darf begeistert sein, aber nur bei den richtigen Befunden.
Naja, es muss sich eine konsistente Geschichte ergeben. Ne?
Ja, ja.
Die Diagnose darf nicht auf einem Laborwert basieren. Das ist immer schwierig. Ne? Dann gehen wir mal einen weiter. Premature Closure. Also wir würden das übersetzen. Die sind ja also mal im Englischen immer sehr griffig, diese Bezeichnungen. Ne? Sie lassen sich schwer übersetzen. Wir haben das ja vor Jahren schon probiert. Das klingt irgendwie alles hölzern, was man da auf Deutsch bringt, nicht? Premature Closure würde bezeichnen, dass man den diagnostischen Prozess zu früh abgebrochen hat, ne? Und sich zu früh der Diagnose sicher war. Ne?
Das ist natürlich also der Klassiker, muss man sagen, der eigentlich immer eintritt, wenn man sich auf eine Fehl- oder vorschnelle Diagnose festlegt, auch da im Englischen Thinking stops when the diagnosis is made. In dem Moment, wo man was aufschreibt bei rechtzeitigen Oberbauchschmerzen, Verdacht auf Cholezystitis oder so, in dem Moment ist die Kiste zu. Man sagt ja auch Schubladenfehler oder wie auch immer, aber auf jeden Fall ist es so, dieses Premature, dieses vorzeitige Dichtmachen, das ist ein Phänomen, was das jeder kennt. Und das hängt auch mit diesem Bedürfnis zusammen, dass alle, das kommt ja auch von der Patientenseite, das kommt aber auch von ärztlicher Seite, dass man mit einem Problem konfrontiert ist und so, hier komm, du hast studiert, du hast einen weißen Kittel an, hast einen Doktortitel, jetzt hau mal eine Diagnose raus. Und in dem Moment, wo man die hinschreibt, dann ist tatsächlich dieser Prozess beendet erstmal. Und das ist für alle Seiten unbefriedigend, wenn man raufschreibt, unklarer, rechtzeitiger Oberbauchschmerz, obwohl das das Richtigere wäre. Und der Verdacht auf Cholezystitis endet wahrscheinlich irgendwie in einer unnötigen OP oder so. Also das ist etwas, was man sich sehr gut überlegen muss, ob man in einer Phase ist, wo man eine Diagnose wirklich formulieren kann oder wo man weiter bei der Beschreibung des Problems bleibt. Und wenn man sich unsicher ist, dann sollte man eigentlich immer die Problembeschreibung weiter hochhalten und nicht irgendeine Diagnose hinschreiben, weil es angenehmer ist.
Und das Problem ist ja, dass das Denken stoppt ja nicht nur bei einem selber, wenn man so eine Diagnose dann gestellt hat, sondern auch, wenn du es hinschreibst, ja auch bei allen anderen. Nicht? Also du füllst eine Röntgenüberweisung aus und schreibst drauf, Verdacht auf Cholezystitis, dann denkt ja auch keiner mehr nach. Ne, sondern nimmt das sozusagen als Arbeitsdiagnose weiter. Ne?
Absolut. Mhm. Und manchmal formulieren wir ja den Confirmation Bias da rein, wenn wir merken, irgendwie da ist kein CRP und die Gallenblase sieht im Sono ganz gut aus, dann steht da irgendwie Verdacht auf atypische Cholezystitis, dann merkt man, jemand hat Confirmation Bias betrieben, das heißt, der hat irgendwie so unterbewusst gemerkt, ich bolze das irgendwie zurecht, aber hatte trotzdem das Bedürfnis, eine Diagnose zu formulieren. Mhm. Und wenn wir das lesen, Verdacht auf atypisch und so, dann wissen wir, okay, die ersten Biasse oder Denkfehler waren aktiv.
Ja, man kann da ein ganzes System ja damit auch sozusagen im weiteren Verlauf sozusagen in die falsche Richtung lenken. Wir hatten diesen Fall im Podcast mit dem Mann mit den Lebermetastasen, der hat ein Auskultationsphänomen gehabt und den habe ich mit Lebermetastasen mit hochgradigem Verdacht auf Bronchialkarzinom eingewiesen und kein Mensch hat mehr in eine andere Richtung gedacht und am Ende war es ein ganz anderes Malignom. Also je sicherer man auch die Sicherheit, die man selber weitergibt, wirkt sich aus auf die, die das in Empfang nehmen. Die können gar nicht mehr anders, als das mitzudenken.
Ja.
Absolut. Also Fragestellungen bei CT-Anforderungen oder so, das ist natürlich extrem, wie das auch den Befund beeinflusst. Ne? Also das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Also das beeinflusst im positiven wie im negativen Sinne. Also die meisten dieser Biases, die haben immer zwei Seiten. Und deshalb muss man immer kurz gucken, in welchem Extrem ist man gerade unterwegs. Also Röntgenanmeldungen ohne Anamnese sind natürlich auch Mist, aber Röntgenanmeldungen, die einfach nur eine Bestätigung fordern, sind auch schwierig.
Der nächste auf meiner Liste ist Base Rate Neglect.
Das ist ja dein Lieblingsfehler, Ingo.
Das erinnerst du.
Das stimmt, Matthias.
Genau, aber das ist, also da kannst du sicher mehr zu sagen, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich auch dann immer denke, Ingo Krenz hätte jetzt gesagt, ist ja immer die Frage, in dem Patientenkollektiv, was ich behandle, 80-Jährige mit irgendwelchen Wasting-Symptomatik oder B-Symptomatik, da in diesem Kollektiv ist halt die Tumorerkrankung dramatisch hoch und die Autoimmunerkrankung ist eben selten. Und man muss halt immer überlegen, oder wenn jemand was an der Niere hat und hat irgendwie einen Akanthozyten im Urin, jetzt bin ich wieder, ziehe ich mich in meine Komfortzone als Nephrologe zurück, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch, dass das Diabetes und Hypertonus ist, was der an der Niere hat, ist so dramatisch hoch im Vergleich zu irgendeiner Glomerulonephritis, dass man sich immer wieder gucken muss, okay, wie sind die Wahrscheinlichkeiten bin ich jetzt hier, stelle ich jetzt exotische Diagnosen in einem Kollektiv, wo eine andere Diagnose oder sogar mal die Kombination aus zwei häufigen Diagnosen viel, viel häufiger ist als irgendeine, sagen wir mal, für das Kollektiv unpassende Annahme. Aber Ingo, das ist dein Denkfehler, Base Rate Neglect.
Ja, also was ich daran so spannend finde, ist, dass wir treffen auf einen Patienten und oftmals denken wir ja, das geht jetzt irgendwie ganz von vorne los. Und ich überlege, ich höre mir die Geschichte an und überlege, was das für eine Diagnose sein könnte. Aber in dem Moment, wo wir auf einen Patienten mit bestimmten Charakteristika treffen, gibt es eine Prätestwahrscheinlichkeit. Also ich mache mir manchmal den Spaß und lese die Überweisungen vorher und gucke mir an, wie alt ist der Patient, welches Geschlecht hat der Patient, mit welcher Fragestellung kommt er zu mir. Und also ich ziehe mich jetzt mal auch in die Komfortzone zurück. Wenn da also steht, 68-jähriger Patient, langjähriger arterieller Hypertonus, langsam einsteigende Nierenwerte, dann denke ich, okay, die Prätestwahrscheinlichkeit für eine hypertensiv assoziierte Nierenerkrankung ist hier riesig hoch. Der muss mir irgendwas, muss der mir bieten, damit ich davon wegkomme. Also das nächste wäre ja dann, man guckt sich den Urin an und guckt, ob da passt das Urinsediment zu meiner Verdachtsdiagnose, dann darf da nicht viel drin sein. Bisschen Eiweiß vielleicht, aber mehr darf da eigentlich nicht drin sein. In dem Moment, wo da zum Beispiel eine Mikrohämaturie, eine substanzielle Mikrohämaturie, müsste ich meine Diagnose revidieren. Ne? Aber in dem Moment, wo ich auf den Patienten zukomme und habe schon wenige Informationen, gibt es eine Prätestwahrscheinlichkeit und die wird ja meistens durch Geschlecht, Alter, meinetwegen noch sowas wie Jahreszeit oder so, nicht? Also manche Erkrankungen treten ja zu bestimmten Jahreszeiten auf. Durch sowas wird doch die Prätestwahrscheinlichkeit, also die Auswahl der Diagnosen, wird doch damit schon geformt. Ne? Und das geht ja noch weiter. Ne? Wir wollen ja irgendwann auch mal eine Folge machen über diese Prätestwahrscheinlichkeit. Die Prätestwahrscheinlichkeit hat dann ja auch Auswirkungen auf die Güte unserer Tests. Also je höher die Prätestwahrscheinlichkeit ist, desto besser performen ja viele der Testverfahren, die wir dann anwenden. Nicht? Und ich glaube, dass sich ganz wenig Leute Gedanken darüber machen, wenn sie auf jemanden treffen, was ist hier eigentlich die wahrscheinlichste Diagnose, was ist hier möglich? Und wie du ja schon gesagt hast, nicht, also wir haben das ja früher immer so salopp auf den Visiten gesagt, ein 75-jähriger Mann mit einem Lupus, da muss viel kommen, damit man so eine Diagnose stellen darf. Das ist hoch unwahrscheinlich.
Absolut, und das ist tatsächlich so, das ist ja etwas, was man auch wirklich mit Erfahrung lernt. Also junge Ärztinnen und Ärzte oder auch Medizinstudierende, die stellen ja manchmal spektakuläre Diagnosen, weil sie einfach gar kein Gefühl haben für Prätestwahrscheinlichkeit oder für Base Rate. Das ist wieder sind die beiden Seiten einer Medaille. Natürlich kann jemand mit 20 Jahren Diabetes und Hypertonus eine exotische Nierenerkrankung haben oder irgendeine seltene Tropen- oder Autoimmunerkrankung oder so. Und jemand, der in der Praxis tätig ist und den ganzen Tag nur Menschen sieht mit Hypertonus und Diabetes, der glaubt nachher gar nicht mehr daran, dass es diese seltenen Sachen gibt. Der hat halt ein Gefühl für die Base Rate dieser Erkrankung. Wie gesagt, das hat zwei Seiten. Man muss die Base Base Rate kennen, aber man muss dann eben abwägen, ist da jetzt, gibt es da Faktoren, die sagen, dass der irgendwas außerhalb dieses typischen Erkrankungsspektrums hat oder ist das im Zweifel innerhalb? Und durch die Base Rate ist eben, dass es innerhalb dieser häufigen Erkrankung ist, das ist einfach wahrscheinlicher. Und am Ende denkt man lange rum und macht dann doch jetzt eine Nierenbiopsie und dann ist wieder doch Diabetes hypertonus, aber man darf eben nicht müde werden, irgendwie zu gucken, ob es nicht mal auch mal was anderes ist. Aber die Base Rate ist, und wenn man jetzt, sagen wir mal, sich nicht richtig entscheiden kann und es gibt Faktoren, die gegen eine invasive Maßnahme sprechen, dann würde man sagen, laut Base Rate wird es das nicht sein. Und darauf kann man sich auch relativ sicher zurückziehen, wenn nicht irgendwelche Red Flags am Horizont zu sehen sind.
Bevor wir weitergehen, der entscheidende Punkt ist, den du zwischendurch gesagt hast, man muss die Base Rate kennen. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Ich glaube, es wird im Studium wird überwiegend vermittelt, wie sind die Symptome, welche Tests machen wir, um die Krankheit zu beweisen. Aber dass das eine Krankheit ist, bei der Ingo dann gelegentlich flapsig zu mir sagt, Andreas, das ist doch eine Frauenkrankheit, die versuchst du gerade bei einem Mann zu diagnostizieren. Also wie ist das Verhältnis der Geschlechter, wann, in welchem Alter? Das sind ja eigentlich schon, also Geschlechtsverteilung und Altersgruppen ist ja sozusagen schon ein Riesenteil für Base Rate. Und das, finde ich, wird zu wenig vermittelt. Zumindest ist mir vor langer Zeit zu wenig vermittelt worden.
Zum Beispiel kennen alle Medizinstudierenden bei hohem Blutdruck Pheochromozytom.
Auch in jeder Facharztprüfung, die ich abnehme, kommt immer Pheo.
Diese, ich kriege auch die Woche wahrscheinlich 2 Konsile, wo diese Fragestellung zumindest mitschwingt. Ich habe 1 gefunden in meinem Leben und 1 mitbetreut. Und also statistisch gibt es diese Erkrankung in meiner Welt nicht. Da hat man ein Gefühl für Base Rate und das haben Studierende nicht. Aber das ist Murphy's Law, dass irgendein Studierender, der dann sagt, oh, guck mal, der hat einen hohen Blutdruck, der findet das dann. Und das macht auch was mit dem Gehirn, wenn man mal in seinem ersten Jahr, da kommen wir vielleicht noch zu, in seinem ersten Jahr ein Pheochromozytom gefunden hat bei jemand mit Hypertonus und Übergewicht, dann ist man verloren für die Hypertonus-Therapie.
Für den Rest seines Lebens.
Jetzt, ich möchte zu einem kommen, den ihr in dem Ambus-Podcast nicht angesprochen habt, und das ist Action Bias. Bei der Vorbereitung ist mir der Gedanke gekommen, dass wir viele von diesen Denkfehlern individualisieren wir und denken, das ist sozusagen der Einzelne, der da einer Denkverzerrung aufsitzt. Aber Action Bias, fand ich plötzlich, gibt es auch in der systemischen Form. Also wir können ja kurz mal umreißen, Action Bias ist das Problem, dass wir haben es extrem schwer, die Füße und die Hände stillzuhalten und nicht etwas zu tun. Also wenn ein Patient zu uns kommt und wir wissen nicht genau, was er hat, dann ist der Drang, trotzdem was zu tun. Also zum Beispiel sowas wie bei einem banalen Virusinfekt trotzdem Antibiotikum zu verschreiben, weil wir einfach denken, wir müssen dem jetzt irgendwie was anbieten, damit er sieht, dass wir eine Idee haben, was bei ihm vorgeht, nicht? Dann neigen wir zu, und wir können ganz, ganz schwer sagen, tut mir leid, weiß ich im Moment nicht, oder ich kann im Moment noch nichts für Sie tun, vielleicht müssen wir noch mal ein paar Wochen warten, wie sich die Krankheit weiterentwickelt, ne? Und dann fand ich plötzlich, dass es das auch systematisch auf ganz großer Ebene gibt. Also in manchen Leitlinien. Andreas und ich haben uns ja beschäftigt sehr stark mit den Cholesterin-Leitlinien, die es gibt, also die Indikation zur Statintherapie, und haben dabei festgestellt, dass es durchaus Daten gibt, die zeigen, dass diese ganzen Algorithmen, mit denen man das 10-Jahres-Risiko ausrechnen kann für Herzinfarkt und Schlaganfall, dass die eigentlich alle auf Überschätzen des Risikos ausgerichtet sind. Oder was ein anderer Action Bias, der mir aufgefallen ist, es kommt fast jeder Patient kommt mit einem PPI-Hämmer aus dem Krankenhaus. Und dafür gibt es, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt, damit ich hier keinen Quatsch erzähle, dafür gibt es keine Evidenz. Es gibt die einzige Evidenz, die es gibt, ist, dass bei Schwerstkranken auf Intensivstationen in der Regel beatmete Patienten, dass man da eine Stressulkusprophylaxe mit einem PPI machen kann, und da gibt es Daten, dass das Sinn macht, aber nicht bei normalen stationären Patienten. Und ich kenne kaum einen Patienten, der nicht mehr als 3 Tabletten nimmt, wo dann irgendjemand sowas sagt, wie ja, zum Magenschutz kriegen Sie jetzt noch ein PPI dazu. Und das ist doch Action Bias.
Das ist natürlich ein Riesen, auch ein Riesenthema. Also Action, das wird uns ja auch gelehrt im Studium, Action. Also das Banalste ist ja eben, Tabletten ansetzen wird gelehrt, aber Tabletten absetzen nicht. Also unsere Hauptübung ist immer Tabletten absetzen. Auch wenn jemand von intensiv kommt mit alles ist schlecht, CRP ist hoch, Antibiotika wurden gegeben, Erddurchfall und die Niere ist schlecht und so. Und dann zu sagen, wir setzen jetzt alles ab, wir geben kein Antibiotikum, wir ziehen Dauerkatheter und Braunüle raus und drei Tage später ist der Patient gesund. Das ist ein Phänomen, das müssen die jungen Kolleginnen und Kollegen, das müssen die ganz neu erleben. Das hat im Studium nie eine Rolle gespielt. Aber Action ist natürlich auch gesellschaftlich extrem, das ist auch dieses Phänomen der chirurgischen Fächer, dass die so angesehen sind, also so ein Sternum aufreißen, das ist einfach, das ist richtig, das ist toll, und zu sagen, wir geben vielleicht mal ein Statin und warten 10 Jahre ab oder so, das ist irgendwie, das wird nicht so richtig honoriert. Und wir haben das ja bei der EHEC-Epidemie, als wir dann bei Steckhuss Plasmapherese gemacht haben, das war sozusagen ja das Action-Bias total, 50 Plasma-Austauschbehandlungen am Tag, obwohl man eigentlich wusste, dass das nichts bringt. Aber das war eben auch psychologisch, dass ja auf beiden Seiten, da ist eine junge Mutter, die hat Sprossen gegessen oder war schwanger und ist im Nierenversagen und krampft, und dann einfach sich daneben zu setzen und zu sagen, wir halten jetzt mal dieses schwere Erkrankungsbild gemeinsam aus. Und also im engsten Sinne des Begriffs wäre Händchen halten wahrscheinlich die adäquateste Maßnahme gewesen. Und wir haben halt dieses, das ist ja so Aderlass in modern, wir haben halt Plasma-Austausch gemacht. Und das fühlte sich wahnsinnig gut an, da die bösen Sachen aus ihr rauszuholen und gute rein zu infundieren. Und obwohl man die ganze Zeit wusste, dass das Unsinn ist, hat sich's irgendwie gut angefühlt, muss man sagen. Und Action ist immer gesellschaftlich akzeptierter als Inaction, zumindest im ärztlichen Kontext.
Naja, aber wir treiben ja Unwesen. Also es müssen Leute Medikamente nehmen, wir züchten uns Resistenzen von Keimen mit einem Action-Bias-Antibiose bei banalen Virusinfekten. Also so richtig, so ein Spaß ist das ja nicht. Ne?
Ja,
wir verpulvern viel Geld, ne?
Herzkatheter, um nachzugucken, ob der Stent noch da ist und so.
Ja.
Das hat ja schlimme Auswüchse. Aber das wird eben von beiden Seiten, das wird natürlich merkantil befördert, aber die patientenseitig wird das auch eingefordert. Also wenn man Patienten aus der Türkei betreut, die sind gewohnt, dass sie bei banalsten Beschwerden eine möglichst schmerzhafte Spritze in irgendeinen Muskel bekommen, am besten in Po. Und die sind total enttäuscht, wenn man sagt, das wird von selber besser, trinken Kamillentee oder so. Und ohne Spritze gehen die nicht raus. Also das ist einfach Action, fühlt sich für beide Seiten irgendwie gut an.
Ja, das Riesenfeld von Blutentnahmen, nicht? Also ich versuche immer sehr, sehr selektiv nur die Blutwerte zu bestimmen, und dass die Patienten halten das für schlecht. Die glauben, dass ein Arzt, der ganz viele Blutwerte bestimmt, auch ohne Beschwerden, das ist der bessere Arzt. Also auch ein klassischer Action-Bias.
Jungs, bei mir bleibt ein Störgefühl, dass das nicht okay ist und dass das irgendwie in die falsche Richtung geht. Ich meine, wenn wir irgendwann wieder Infektionskrankheiten haben, die wir nicht mehr beherrschen können, ich meine, das ist doch...
Ich habe nicht gesagt, dass das gut ist,
Ingo. Was soll ich meinen Kindern sagen?
Aber sag mal, im Kontext Antibiotic Stewardship und so wird ja Inaction, und das wird ja wirklich, da gibt es ja einen Sinneswandel schon, dass man versucht, damit zurückhaltend zu sein. Und es gibt natürlich diese Choose Wisely-Empfehlung und so. Also, dass das Phänomen bekannt ist, ich glaube, da sind wir uns einig, und dass da noch viel zu tun ist, auch. Aber das ist eben, hat was mit der breiten Masse zu tun, aber auch mit ganz individuellen, alltäglichen Entscheidungen. Und vielleicht muss man sich einfach zurücknehmen und sagen, jetzt mal Inaction ist eine adäquate Maßnahme in diesem Fall. Und manchmal muss man das eben vermitteln, dass sich das für beide Seiten gut anfühlt.
Und warum sitzt in diesen Leitlinienkommissionen niemand, der dann mal irgendwie den gesunden Menschenverstand einbringt und sagt, also jedes Jahr die Blutdruckwerte verschärfen oder die Cholesterinwerte verschärfen und dass wir dann immer Millionen Leute krank machen, das kann nicht unser Ziel sein.
Ich glaube, das Problem muss an anderer Stelle gelöst werden.
Gut. Bleibe zurück. So, dann lass uns mal zum Fall von letztem Mal. Machen wir Spoiler-Alarm und dann geht's da weiter.
Genau, aber ich würde so gern, also ich hatte ja bei Availability, es steht ja hier noch auf der Liste, ich hatte ja so sehr auf die Geschichte mit Biene Maja gehofft. Können wir die nicht noch kriegen von Matthias? Oder bin ich jetzt zu kleinteilig?
Also Availability Bias ist natürlich, das bezeichnet die Einfachheit, wie uns eine Diagnose einfällt. Sagen wir mal, das hängt zusammen, was wir für Erfahrungen gemacht haben in letzter Zeit. Das hängt damit zusammen, welchem Fachgebiet wir sind. Und natürlich ist es so, dass in Corona-Zeiten, wenn jemand Husten hat, dann poppt sofort Corona auf. Wenn man, um beim Biene-Maja-Beispiel zu bleiben, wenn Schlager-Move in Hamburg ist und es werden bewusstseinsgestörte Menschen eingeliefert in lustigen Kostümen, dann, das geht auch über in den Framing-Effekt, also dass dieser in diesem Rahmen des Schlager-Moves fällt einem einfach nur noch ein Alkoholintoxikation, und wenn dann am nächsten Morgen jemand nicht aufsteht und hat eine Hirnblutung, dann denkt man sich, oh, wie konnte das passieren? Und man stellt fest, man hat dem eigentlich nie in die Augen geleuchtet und hat eigentlich nie irgendwie eine vernünftige neurologische Untersuchung gemacht, hat keinen Blutzucker gemessen und so und hat einmal eine Sättigung bestimmt und sonst lagen die 12 Stunden auf der Matratze. Also Availability Bias bezeichnet eben ein Wahrscheinlichkeitsgefühl unseres Gehirns für eine Diagnose, was extrem subjektiv ist. Und ich habe einmal in meinem Leben Morbus Whipple diagnostiziert, das ist ja eine Erkrankung, die werde ich ein zweites Mal nicht finden. Danach war mein Gehirn völlig verwippelt und ich habe bei jedem, der irgendwie ein bisschen Gelenkbeschwerden hatte und ein halbes Kilo Gewicht abgenommen, sofort gesagt, das wird ein Whipple sein und so. Findet man natürlich nie wieder, aber das macht was mit unserem Gehirn. Also klassisch wäre Availability, es poppt eine Diagnose auf und man schreibt die auf und das wäre dann Availability gefolgt von Premature Closure. Das ist so der klassische Anfang in die Biasse des Alltags.
Danke. Ja, dann lass uns doch mal, Ingo, du hattest das ja schon vorgeschlagen, uns mal einfach die Podcast-Folge 25 anzugucken. Die ist am 1. November erschienen, Long Time No See. Und ich glaube, in der Folge finden wir Beispiele für unterschiedliche Denkfehler. Und hier muss man einmal ganz großen und lauten Spoiler-Alarm ausgeben. Also wer die Folge noch nicht gehört hat und gerne mitraten möchte oder mitdenken möchte in der Folge, sollte jetzt nicht weiterhören, denn jetzt kommt gleich die Auflösung der Krankheit, die in diesem Fall war. Ingo, du hattest mir den Mann ja vorgestellt. Erzähl doch mal in der Kurzfassung, was da passiert ist.
Ja, die Kurzfassung ist, dass das ein Patient von mir ist, der mir bei einer normalen Routinekontrolle eine Geschichte erzählt hat, was ihm in dem Intervall, in dem ich ihn nicht gesehen hatte, das waren 6 Monate, passiert war. Nicht? Und die Geschichte ging so, dass er eine Läsion am After entwickelt hat, ist damit zum Proktologen gegangen und der Proktologe hat eine Salbe verschrieben und hat gesagt, ja, wird schon alles besser werden, wurde auch zunächst besser. Wurde dann aber auch wieder schlechter. Der Mann war 71 Jahre, lebte so, was wir sagen würden, ein normales bürgerliches Leben. Die Läsion am After kam wieder und hat sich dann über mehrere Wochen zurückgebildet. 4 Wochen nach der Erstläsion traten Gelenkbeschwerden auf. Heftigste Gelenkbeschwerden. Und damit ist er zu verschiedenen Fachärzten gegangen, unter anderem zum Orthopäden und landete letztendlich beim Rheumatologen. Der Rheumatologe, zu dem Zeitpunkt waren die Gelenkbeschwerden sowohl in kleinen wie großen Gelenken, aber auch in den Schultergelenken. Ein Schultergelenk war sogar leicht angeschwollen. Der Rheumatologe hat ein Muster erkannt, hat ihn mit Cortison behandelt und hat ihm gesagt, guter Mann, in einigen Tagen können Sie wieder Tango tanzen. Es kam anders. Er konnte nicht wieder Tango tanzen, ist nach 4 Wochen wieder zu dem Rheumatologen gegangen und der Rheumatologe hat gesagt, scheint nicht die erste Diagnose zu sein, aber irgendwie ist es ja doch rheumatologisch und hat die Therapie eskaliert, hat Cortison abgesetzt und hat Leflunomid ihm gegeben. Darunter wurden die Gelenkbeschwerden auch nicht besser. Er hat dann zum Ende einen Cocktail aus 3 verschiedenen Analgetika genommen. Nicht? Und dann hat ein Freund von ihm, ein homosexueller Freund, hat zu ihm gesagt, geh doch mal zu Hein und Fiete und lass dich da testen. Hein und Fiete ist in Hamburg eine Einrichtung für hetero- und homosexuelle Männer, wo auf Geschlechtskrankheiten untersucht wird. Nicht? Und Es kam dann raus, dass dieser Mann an einer Syphilis litt und dass diese Gelenkbeschwerden durch die Syphilis ausgelöst waren. Er hat dann eine Antibiose bekommen, nicht die klassische Antibiose mit Penicillin, weil eine fragliche Allergie im Raum stand, sondern er hat Doxycyclin bekommen über 2 Wochen und dann waren die Gelenkbeschwerden weg. Und diesen Fall habe ich Andreas letztes Mal vorgestellt. Und der eignet sich ja sehr schön, weil eben die Diagnosestellung hat insgesamt so 4 Monate gedauert. Und das, obwohl verschiedene Fachrichtungen daran beteiligt waren.
Ja, und es fing ja, Matthias, wir haben dir die Folge ja vorab geschickt, dass du da schon mal reinhören und reindenken konntest. Das fing ja schon mit dem Rheumatologen an und der Polymyalgie. Da hätte ich jetzt, oder der Verdachtsdiagnose der Polymyalgie, da hätte ich gedacht, da startet schon der erste Denkfehler, oder?
Ja, oder?
Also ich habe ja nur die Informationen von euch, also so richtig vorstellen, dass der, wenn der wirklich mehrere Gelenke hatte, auch kleine und auch geschwollen und gerötet, dass dann ein Rheumatologe eine Polymyalgia rheumatica, also eine PMR, diagnostiziert, das ist schon wirklich ungewöhnlich, sage ich mal diplomatisch. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass der Patient der Letzte in der Sprechstunde war, dass der wollte los und dann hat der einfach irgendeinen Triggerbegriff gesagt und hat gesagt, ich kriege meine beiden Arme nicht mehr hoch und kann mir mein Jackett nicht mehr anziehen. Und dann ist der so auf diese PMR-Schiene gesprungen und hat gesagt, komm, den frühstücke ich in 3 Minuten ab. Das ist ja auch eine häufige Erkrankung, muss man sagen, eine Polymyalgia rheumatica bei 70-Jährigen. Das heißt, ist jetzt, sagen wir mal, auch von der Base Rate? Grundsätzlich eine gute Überlegung. Und wahrscheinlich, das ist ja ähnlich, als wenn jemand gürtelförmig sagt oder so, wenn man beim für Pankreatitis, wenn man beim Rheumatologen sagt, ich kriege meine beiden Arme nicht mehr hoch, kann auch sein, dass der irgendwie dann die Untersuchung geskippt hat und hat gesagt, ich gebe ihm mal 20 Prednis und hat sich überlegt, wenn ich den wiedersehe, dann war es das nicht. Also es kann sein, dass der irgendwie das wirklich ganz auf Stammhirnebene abgefrühstückt hat, den Fall. Also sag mal, einem neurologischen Facharztstandard würde das ja nicht standhalten, wenn der wirklich eine Arthritis hätte, also geschwollene Gelenke. Das kann vielleicht mal eine Erstmanifestation, eine RA mit PMR sein oder so, aber so eine reine PMR mit Gelenkbeschwerden, also mit richtiger manifester Arthritis, das würde man eigentlich so nicht durchwinken.
Du hast eben kurz neurologisch gesagt, du meintest rheumatologisch.
Entschuldigung, rheumatologisch natürlich.
Ja, okay, nur dass unsere Zuhörer. Also ich hätte gedacht, okay, welche Zeit hättet ihr dieser Verdachtsdiagnose gegeben? Wenn er eine PMR und er behandelt mit Prednison, wie lange darf man sozusagen, bis man weiß, dass es das ist oder nicht ist?
2 bis 3 Tage maximal. Weil die eine PMR haben, die kommen doch am 2. Tag und wollen dich heiraten.
Ja. Oder?
Ja.
Also ich glaube, im ambulanten Bereich ist das im stationären Bereich, also wenn die es bis ins Krankenhaus geschafft haben, kann das auch mal ein bisschen länger dauern, sage ich mal diplomatisch. Aber eigentlich sollte sich Tag 2, 3 ein echter Therapieeffekt einstellen, ja.
Okay, ich sage zu meinen Patienten immer in so einer Situation, also ich gebe ihnen das jetzt, aber Reklamationen werden hier bevorzugt behandelt. Nee, also was so ein bisschen ermutigen soll, wenn es nicht läuft, dann darf man sich gerne schnell melden. Er hat ja Disconfirming Evidence, hat er ja ins Skat gedrückt, oder? Also kleine Beteiligung kleiner Gelenke bei Polymyalgie, da würden wir doch schon sagen, das passt nicht so richtig, ne?
Na, und Beschwerden, die du als richtig Arthritis, ne? Geschwollenes, gerötetes Gelenk. Das ist ja eigentlich
auch nicht, ne?
Ich glaube auch dieses Muster mit, ich kriege die Arme nicht hoch, klar. Das ist so. Aber also geschwollene Gelenke und kleine Gelenke passt ja eigentlich überhaupt nicht.
Also ich hätte ja jetzt, bin jetzt ja auch nur Hobby-Rheumatologe, aber wenn jemand mit so einer symmetrischen Polyarthritis kommt, dann hätte ich gedacht an eine seronegative RA. Und wenn man daran denkt, dann muss man eben denken, nach der nicht ein Tumor oder so. Also in meiner Erfahrung ist dieses paraneoplastische Arthritis, das ist etwas, was es häufig gibt und was wirklich eine systematische Tumorsuche unabdinglich macht. Mich wundert und auch die Verschreibung von Leflunomid, also vielleicht muss man auch dem armen Rheumatologen da, muss man nochmal Zusatzinformationen einholen. Da hätte man ja auch erwartet, dass das erst nach Monaten richtig wirkt, also Cortison absetzen, Leflunomid ansetzen und erwarten, dass man nächste Woche wieder auf den Abtanzball kann. Das macht keinen Sinn. Also ich glaube, dass da Informationen fehlen.
Ja, nee, das kann ich klären. Also das war so, der Patient war, hat dann zunehmend, sagen wir mal, das Vertrauen verloren. Das Leflunomid hat er nur, ich glaube, weiß nicht, eine Woche oder so genommen. Und dann hat er selber ja entschieden, dass er in diese Einrichtung geht, wo er auf sexuell übertragbare Krankheiten getestet wird. Also er hat nicht mehr abgewartet, ob das Leflunomid jetzt noch viel, er war mürbe, er wollte eine Diagnose.
Verständlich, wenn das seit mehreren Monaten geht. Aber es ist ja die spannende Frage ist ja, es hat sich ja was, also wie ist denn bei Hein und Fiete die Diagnose gestellt worden? War da analytisches Denken im großen Stil oder war das eher eine Mustererkennung?
Also das war irre, ne? Er ist da hingekommen mit seinen Gelenkbeschwerden und da saß eine junge Ärztin und die hat gesagt, ja, Syphilis kann sich mal mit Gelenkbeschwerden bemerkbar machen. Also wir haben ja alle gelernt, dass wir im Stadium 2, also nach dem Primäraffekt, dass wir eigentlich einen Hautausschlag erwarten würden. Also der auch an Handflächen und Fuß und so, das habe ich ihn 100-mal gefragt, ob er nicht irgendwo eine roten Flecken gehabt hätte. Nee, Hautausschlag war nicht dabei. Ne? Das hätte es mir zum Beispiel schwieriger gemacht. Nicht? Aber diese junge Frau kannte eben die atypische Präsentation einer für uns ja sehr seltenen Krankheit mittlerweile, dass Gelenkbeschwerden da vorkommen können. Ich fand, dass sie trotzdem dann einem Action-Bias erlegen ist, weil sie hat dann erstmal die ganze Latte abgenommen. Also sie hat dann sowohl HIV noch mit abgenommen, Syphilis, ne, aber auch noch andere Geschichten und hat ihn dann angerufen und hat gesagt, die gute Nachricht ist, ich weiß jetzt, was Sie haben. Es ist kein HIV. Sie haben Syphilis.
HIV hätte sich ja auch mit Gelenkbeschwerden äußern können. Also das insofern finde ich das jetzt.
Okay.
Aber die arbeitet natürlich in ihrer, also ich finde den Ausdruck Komfortzone da sehr, man zieht sich ja immer auf eine Komfortzone zurück, wenn man unsicher ist. Aber die arbeitet ja sicher innerhalb ihrer Komfortzone, innerhalb dieses Rahmens. Dieser Spezialpraxis haben halt ganz viele Patienten, haben da Syphilis und HIV und so, das ist ja deren täglich Brot, also.
Ja, bei ihr ist die Base Rate eine andere, ne?
Ja, völlig.
Ja.
Also die Base Rate für Syphilis, die bei uns, also bei mir ist die nahe Null, die ist bei ihr wahrscheinlich, weiß ich nicht, viel hoch.
Wo ich beim Fall drüber gestolpert bin, was heißt gestolpert, also warum ich dachte, dass der schiefgelaufen ist, dass wir uns zu bestimmten Patientenkollektiven bestimmte Erkrankungen vorstellen können und ein 70-Jähriger im Anzug, der noch irgendeinen arrivierten Beruf hat oder so, der bekriegt halt keinen HIV-Test abgenommen und der wird auch nicht auf Syphilis getestet. Und wenn 5 Minuten später ein junger Mann mit irgendwie dunkler Hautfarbe oder einem Berghain-Stempel irgendwie auf dem Arm kommt, dann kriegt er 20 HIV-Tests hintereinander und dann wird eben an andere Erkrankungen nicht gedacht. Das heißt, wir haben ja in unserem Gehirn bestimmte vorurteilsbehaftete Vorstellungen, wie jemand mit einer bestimmten Erkrankung auszusehen hat. Und auch das hat ja zwei Seiten. Ne? Vorurteile können ja auch leitend sein. Also man hat eben, manchmal liegt man ja auch richtig, also im medizinischen Sinne mit seinen Vorurteilen oder Vorverurteilungen. Und das kann den diagnostischen Prozess ja auch beschleunigen. Aber bei dem hat es den eben verlangsamt, weil der nicht in dieses Raster passte eines Risikopatienten.
Und hat ja dann auch sozusagen bei dem, was ich mir dazu, ich hätte was gesagt, zurechtgestammelt habe zur Frage der Liste von Differentialdiagnosen, da war sexuell übertragbare Krankheiten, das wurde irgendwann einmal von mir erwähnt, aber landet ganz weit unten. Ne?
Ja.
Weil sozusagen ne, arrivierter Beruf in meiner Vorstellung ist Ingos Praxis immer noch in Blankenese und da kommen Leute im Anzug und so, das ist massiv Attribution. Und ich glaube, das spielt immer wieder eine Rolle, wer wird wie getestet. Absolut, Matthias, so wie du gerade auch erzählt hast.
Also wir können aber ganz offiziell sagen, dass es Attribution Bias, nicht, dass wir Leuten bestimmte Eigenschaften zuschreiben, im positiven wie im negativen Sinne, nicht, und dass das sehr stark beeinflusst, nicht, was wir denen für Krankheiten zutrauen.
Ja, und wie krass das ist, ist mir auch dann erst jetzt, als wir uns hiermit nochmal beschäftigt haben, ich meine, der hatte eine Primärläsion in Anal.
Ja.
Also das war jetzt ja irgendwie, das ist jetzt auch nicht völlig aus der Luft, damit fing die Geschichte sogar an. Ich habe das ins Skat gedrückt, wollte ich irgendwie nicht dran denken.
Confirmation Bias.
Ja.
Ihr Lieben, die Zeit ist weit fortgeschritten. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, und zwar das ist das Overconfidence-Problem. Ich würde es mal in meinen Worten sagen, du hast ja vorhin schon den Artikel, ne, Am I Right When I'm Sure, mit Fragezeichen hinten dran. Nee, und meine Antwort darauf wäre ja, nein, ich kann mir nicht sicher sein, dass ich die richtige Diagnose gestellt habe. Und in dem Zusammenhang ist es so, wir haben im letzten Podcast ja dein Vierfelder-Diagramm vorgestellt mit der häufigen Krankheit und der typischen Präsentation links oben und der seltenen Erkrankheit mit der atypischen Präsentation rechts unten. Und ich habe dazu Prozentzahlen gefunden. Das ist tatsächlich offensichtlich ganz gut untersucht. Selbst bei der typischen Präsentation einer häufigen Erkrankung ist es nicht so, dass wir die Diagnose in annähernd 100% stellen, sondern da findest du Zahlen, die gehen von 55-70%. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, was ich sagen wollte, sondern dann haben sie die Leute gefragt, wie sicher sind sie sich denn ihrer Diagnose? Und da sagen die Leute, sie sind sich ihrer Diagnose in einem sehr hohen Prozentsatz sehr sicher. Das heißt sozusagen, wir scheinen offensichtlich systematisch unsere Treffsicherheit zu überschätzen. Was sagst du dazu?
Wir überschätzen uns im Alltag ja ständig. Also es ist ja ein Phänomen des zufriedenen Lebens, dass man eine unrealistische Einschätzung seiner Leistungsfähigkeit hat. Also wir gehen ja raus vor die Tür und sagen, wir sind eigentlich irgendwie gut in dem, was wir tun, in dem, was wir beruflich tun, privat tun und so. Und wir sind ja statistisch einfach durchschnittlich in dem, was wir tun, und wir sind eben mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ungefähr auch eher unterdurchschnittlich in dem, was wir tun. Also ich stelle immer wieder fest, ich fahre zu viel Fahrrad oder zum Glück zu viel Fahrrad. Ich bin ein schlechter Einparker geworden. Also ich parke wirklich schlecht ein. Also ich würde immer so sonst gefragt, kannst du gut Auto fahren? Würde ich immer sagen, ja, ja. Aber so ganz realistisch ist es so, wenn man seine Overconfidence mal so realistisch betrachtet, dann ist man wahrscheinlich doch irgendwie durchschnittlich und man muss das versuchen, selber einzuschätzen. Aber es ist eben so, gerade in der Komfortzone, da sind wir bei dem Thema, also wenn man jetzt zu Ingo jemanden schickt mit hohem Blutdruck und niedrigem Kalium, dann wird er sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überschätzt, wie gut man sich da auskennt und wie sicher man sich dann ist in seinen Handlungen und so weiter, dass dieses Phänomen tritt dann eben ein in den Bereich, wo man sich auch so richtig zu Hause fühlt. Wahrscheinlich ist es gut, wenn man immer wieder sich zurückbesinnt auf die eigene Durchschnittlichkeit. Ich finde das auch nicht so verstörend, diese Erkenntnis.
Okay, in dem buddhistischen Stadium bin ich noch nicht angekommen. Ich habe immer noch so das Ziel, dass ich in bestimmten Gebieten überdurchschnittlich bin. Aber das Phänomen ist ja, dass wir haben keinen Sensor. Ne? Wir haben keinen Sensor dafür, wo wir daneben liegen, sondern es ist im Gegenteil so, ne, wir haben das Gefühl, dass wir eine tolle Diagnose gestellt haben. Und man fragt sich ja, hat das einen evolutionären Sinn? Also brauchten wir diese Sicherheit, um früher im unsicheren Umfeld Entscheidungen fällen zu können, ne, und überhaupt überlebensfähig zu sein? Ne? Weil heute ist das doch irgendwie völlig überflüssig.
Aber wenn man jetzt rausgeht und denkt, ich muss jetzt Nahrung besorgen und denkt, ich bin ein schlechter Jäger und schieße daneben, ich glaube, das ist eine schlechte Voraussetzung für Evolution.
Da sinkt die Performance am Pfeil und Bogen.
Aber ich war jetzt auf einem Nephrologenkongress in meiner Komfortzone. Man geht dann ja auch in Veranstaltungen, wo man denkt, da könnte man jetzt mitreden. Und da ging es um Hyponatriämie, wo ich denke, da kenne ich mich wirklich gut aus. Und dann gab es irgendeine Frage, ist vielleicht dieses Konzept, dass der schnelle Natriumanstieg für das osmotische Demyelinisierungssyndrom verantwortlich ist, ist das vielleicht gar nicht so richtig? Da habe ich gesagt, natürlich ist das richtig und so weiter, aber es gibt neue Daten, die sagen, das stimmt vielleicht alles gar nicht so. Also ich wäre mir total sicher gewesen, das war so eine Publikumsfrage, also da war ich mir so wahnsinnig sicher, dass ich das richtig weiß. Und diese Studie war mir entgangen und diese Diskussion auch, und das halt also auch innerhalb des Bereichs, wo wir uns so richtig, richtig zu Hause fühlen, also auch zu Hause im engsten Begriff, also überschätzen wir unsere Leistungsfähigkeit. Also Selbstkritik ist immer angebracht.
Okay, das nehme ich mal so mit.
Und es ist ja vielleicht insgesamt auch nochmal eine ganz gute Überleitung zu dem, was wir am Ende auch gerne machen wollten, nochmal gemeinsam zu überlegen, konkrete Dinge mit an die Hand zu geben unseren Zuhörenden. Wie können wir uns denn alle miteinander vor Denkfehlern schützen?
Naja, also ich glaube, das, was wir hier betreiben, das hilft schon. Und was auch extrem hilft, das haben wir auch im Kurs immer versucht, den Studierenden beizubringen, ist, dass man einfach mal laut denkt. Und wenn andere im Raum sind, einfach mit denen spricht und sagt, wie komme ich eigentlich zu der Vorstellung, dass der Patient das und das haben sollte? Und dann kommt man auch drauf, ja, ich hatte letzte Woche genau den Fall. Und dem Moment, wo man das ausspricht, denkt man so, oh, wenn das letzte Woche war, dann muss es diese Woche nicht wieder so sein. Und es ist auch eben gut, wenn man einfach Fehler ausspricht und über Fehldiagnosen redet. Und die Erfahrung ist, dass man hinterher nur Freunde hat. Und dieses immer so zu tun, als hätte man richtig gelegen und alles vorher gewusst, das ist kein gutes Konzept für die Fortbildung und auch nicht für die Bildung, also auch nicht für die eigene, sondern immer, wenn man sagt, irgendwie immer nur reingeht und sagt, letzte Woche habe ich irgendwie groben Bockmist gebaut, das ist für alle Beteiligten gut und da hat man eine gute Lernkurve. Und eben das eigene Denken ein bisschen reflektieren und überlegen, welcher dieser hier genannten Biases spielt wohl eine Rolle. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das einfach auf Metaebene so ein bisschen versucht, so gut es geht, dem Gehirn abzugewöhnen, sofort auf irgendwas raufzuspringen.
Also ich habe meine Liste gemacht, sowas, damit unsere Zuhörenden was Griffiges mitnehmen können. Und der erste Punkt ist, lautes Denken gegenüber Kollegen und Feedback einfordern. Das ist ja das, was du eben eigentlich auch schon so gesagt hast. Ne? Der zweite Punkt wäre gewesen, aktives Üben, dem eigenen Denken gegenüber eine Metaebene einzunehmen. Und zwar immer von dem Punkt ausgehend, dass man seinen eigenen Denkprozess anzweifelt und sagt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre oder dass ich mich überschätze. Dritter Punkt, das haben wir jetzt noch nicht so genannt, aber das haben wir öfter schon, wenn wir die Tante-Piaf-Liste vorgestellt haben. Man sollte nicht nur mit einer Differentialdiagnose in den diagnostischen Prozess gehen, sondern mindestens drei Diagnosen mitführen, denen am Anfang auch eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Und genau da sozusagen kommt ja unser Tante-Piaf-Tool ins Spiel, nicht damit sozusagen das ein Tool gibt, mit dem man eine Liste erstellen kann. Und das vierte, das ist halt schon die hohe Schule, finde ich, das wäre eben systematisch nach Disconfirming Evidence suchen, weil der eben extrem wertvoll ist. Nicht? Der ist wertvoller als der nächste Confirming Evidence. Das wären so meine vier Punkte, die ich mitgeben würde. Seid ihr einverstanden?
Absolut. Absolut, absolut.
Dann kommen wir zum Ende. Schade, also wir hätten ja noch Stunden weiter plaudern können. Und
die Zeit ist wie im Flug vergangen, ne?
Ja, ne? Wir sind sehr, sehr lang geworden, aber ich finde, es war kurzweilig. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Matthias. Das hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich denke, wir werden uns noch häufiger hören.
Ja, vielen Dank für die Einladung, war super. Wieder in alter Runde.
Als einziger Nicht-Nephrologe werde ich verhindern, dass wir über irgendwelche Demyelinisierungen bei Hyponatremie sprechen. Das fand ich eine spannende Krankheit, noch nie davon gehört, aber vielleicht musst du uns doch davon irgendwann berichten.
Doch, das kennst du.
Zentralpontine Myelinolyse kennst du auch.
Das kennt er.
Oje, oje. Okay, bis dahin muss ich noch was nachlesen.
Also, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Gebt uns doch mal eine Rückmeldung, ob das euch einen Mehrwert gebracht hat. Dann könnten wir das ja vielleicht nochmal erweitern. Da sind nämlich noch eine ganze Reihe von Denkfehlern, die wir nicht angesprochen haben.
Genau, und wir haben, glaube ich, es kommt eine lange Liste von Literatur noch, die wir empfehlen, die Ingo rausgesucht hat, kommt in die Shownotes. Also, wenn ihr Lust habt, euch mit dem Thema Denkfehler mehr zu beschäftigen, findet ihr da Lesestoff.
Ja. Tschüss.
Tschüss.